Ein ganz anderer emigrierter deutscher Nobelpreisträger meldet sich bei Mascha Kalecku nach Lektüre des Buches dankbar und glücklich. Der Physiker Albert Einstein schreibt ihr: Ich habe Ihre Gedichte mit wirklicher Bewunderung gelesen. Sie haben mir solchen Eindruck gemacht wie weniges aus unserer Zeit. Solche Art von höchster physikalischer Autorität ermutigt, schickte ihm Mascha Kalecku ein paar Jahre später ein Gedicht zu, das auf geheimnisvolle Weise die Relativitätstheorie dichterisch zum Leben zu erwecken scheint.
Die Zeit steht still. Wir sind es, die vergehen. Und doch, wenn wir im Zug vorüberwehen, scheint Haus und Feld und Herden, die da grasen, wie ein Phantom an uns vorbeizurasen. Da winkt uns wer und schwindet wie im Traum mit Haus und Feld, Laternenpfahl und Baum.
Einstein ist begeistert. Ich finde Ihr Gedicht sehr schön und gehaltvoll. Es rührt übrigens an eine tiefe metaphysische Problemstellung, die durch die Physik besonders aktuell geworden ist. Er schreibt diese Zeilen 1952. Im selben Jahr sieht Mascha Kalecku nach 17 Jahren ihre Eltern und ihre beiden jüngsten Geschwister wieder. Lea ist verschwunden geblieben. Mascha ist mit Tremio nach Israel gereist und danach nach Europa, nach Paris und London. Um Deutschland, um Berlin macht sie noch einen Bogen. Sie traute sich noch nicht zu, die Wiederbegegnung mit diesem Land, mit der Stadt. Schon der kurze Besuch in den zwei europäischen Hauptstädten hat sie erschüttert.
Als ich Europa wieder sah, nach jahrelangem Sehnen, als ich Europa wieder sah, da kamen mir die Tränen.
Es ist vor allem ihre eigene Liebe und Sentimentalität, vor der sie Angst hat. Berlin, ihre Stadt. Es war die Zentrale des geplanten Völkermordes an den Juden, die Zentrale zur Unterwerfung der Welt. 55 Millionen Weltkriegstote, 6 Millionen tote Juden und ein zerstörter Kontinent. Wenige Immigranten sind zurückgekehrt, Thomas Mann just in diesem Sommer 1952. Aber auch er lässt sich in der Schweiz nieder. Alfred Döblin geht kurz nach seiner hoffnungsvollen Rückkehr, entsetzt ob der Unbelehrbarkeit der Deutschen, gleich wieder zurück ins Exil. Karl Zuckmayer siedelt lieber in die Schweiz über. Anna Segers, aus dem mexikanischen Exil zurückkommend, will sich für keinen der vier Sektoren des besetzten Berlins entscheiden. Ich nehme den mexikanischen Sektor und schreibt, als sie schließlich den Osten wählt: Ich spüre, wie ich vereise. Brecht hat man immerhin in der DDR ein Theater zur Verfügung gestellt. Klaus Mann nimmt sich angesichts der deprimierenden politischen Lage 1949 das Leben. Viele, viele andere haben das Exil nicht überlebt. Josef Roth, Stefan Zweig, Kurt Tucholsky, Else Lasker-Schüler, Walter Benjamin und auch sein enger Freund Franz Hessel. Der war im Mai 1940 zusammen mit seinem Sohn Ulrich und anderen Emigranten wie dem Maler Max Ernst, Leon Feuchtwanger und dem Verleger Kurt Wolf im Gefangenenlager Les Milles bei Aix-en-Provence als sogenannter feindlicher Ausländer inhaftiert worden. Er, der Frankreich mehr liebte als Deutschland, der die französische Literatur in sich trug und so viele Bücher kongenial ins Deutsche übertragen hatte, wie falsch mussten die Zeiten sein, wenn einer wie er als feindlicher Ausländer galt. Auch im Lager war er für die anderen der stille Heilige. Der Mitgefangene Alfred Kantorowicz erinnerte sich so an ihn: Der kleine, leise Franz Hessel, den man bemerkte und sehr bemerkenswert fand, weil er gar nicht bemerkt sein wollte, sich nie zum Mittelpunkt machte, lieber für sich meditierte, sich andererseits jedoch nie versagte, wenn man seine Zusprache suchte. Franz Hessel klagte nie, obwohl er mit seiner zarten Konstitution ganz besonders unter den Unbilden der Lagerhaft litt. Am 27. Juli 1940 kam Franz Hessel frei. aber das Leben hatte man ihm genommen. Er mietete sich ein kleines Zimmer bei einem Bäcker in Sanary-sur-Mer, schrieb mit feiner, kaum lesbarer Handschrift in ein kleines Heft. Es wurde sein letztes Buch, das lange nach seinem Tod unter dem Titel »Letzte Heimkehr nach Paris« erschien. Er ist dann so leise und unauffällig gestorben, wie er gelebt hatte. Seine Frau Helen, die mit ihm und Henri-Pierre Rocher im Exil in einer romantisch komplizierten Dreiecksbeziehung lebte, eine Liebesgeschichte, die von Truffaut verfilmt unter dem Titel Jules und Jim viele Jahre später weltberühmt werden sollte, war von seinem Ende überrascht. Niemand, auch wir nicht, hatte geahnt, dass er dem Sterben so nahe wäre. So leise hatte er sich dem Tod genähert, dass wir es erst merkten, als er schon nicht mehr erreichbar war. Was sollte Mascha Kalecko in diesem Land? Warum überhaupt an einen Besuch in der alten Heimat denken? Sie hatte doch eine neue, wieder einmal. Konnte sie nicht die letzte Heimat sein? Auf ihre Minetta Street hatte sie ein liebevolles Gedicht geschrieben, in der Hoffnung, dass, wenn eines fernen Tages nach ihrem Tode einmal eine Gedenktafel irgendwo angebracht werden sollte, dann dort, in Greenwich Village, an dem roten Backsteinhaus Minetta Street One. Aber selbst dieses Liebesgedicht an ihr neues amerikanisches Heim schränkte sie in einer Zeile ein, die direkt aus dem Herzen kam: Mein Heimweh hieß Savignyplatz. Könnte sie das nicht doch alles noch einmal sehen? Könnte sie nicht doch vielleicht wieder werden, was sie war? Eine Dichterin mit einem Publikum, das sie und ihre Verse liebt? Gehört werden, gesehen, verbunden mit einer Welt, die sie aus tiefstem Herzen kennt?
Einmal möchte ich es noch sehen, jenes Land, das in fremde Welten mich verbannt, durch die wohlbekannten Gassen gehen, vor den Trümmern meiner Jugend stehen, heimlich, ungebeten, unerkannt.
Hatte sie in Verse für Zeitgenossen geschrieben. Dies war gehört worden. Ihr alter Verlag, auch ohne den heiligen Franz, bemühte sich sehr um sie. Schon im Juli 1946 hatte ihr der alte Rowohlt geschrieben. Er hatte kurz nach Mascha Kalecko Deutschland in Richtung Brasilien verlassen, war aber schon 1940 zurückgekehrt. Den Verlag hatte zunächst sein Sohn, Heinrich Maria Ledig Rowohlt, fortgeführt, bis die Nazis ihn 1943 dicht machten. Jetzt fangen sie mit dem Segen der Alliierten wieder an. Das Archiv ist bei einem Luftangriff in Flammen aufgegangen. Umso wichtiger ist es, aus seinem Geist neu zu beginnen. Die beiden Rowohlts wollen vor allem Mascha Kaleckos erstes Buch, das lyrische Stenogrammheft, wieder drucken. Sie brauchen ihre Genehmigung dafür, sie werben um sie, um einen Neubeginn in Deutschland, wenigstens für ihre alten Verse. Aber sie antwortet nicht. Im Dezember 1946 der zweite Brief, wieder schweigt sie. Januar 1947 der dritte Brief, Mascha reagiert nicht. Es ist wie Post aus Feindesland. Hatte sie Deutschland nicht verflucht? So viel enttäuschte und zerstörte Liebe. So viele Tote. 1949 kommt Ledig Rowohlt nach New York und besucht sie in der Minetta Street. Er bittet sie eindringlich, ihre Genehmigung zur Wiederauflage zu erteilen. Sie will nicht. 1952 versucht er es noch einmal in einem Brief. Erinnern Sie sich noch meines Besuches in der Minetta Street vor 3 Jahren? Mir steht die Begegnung noch deutlich vor Augen. Vor allem beeindruckte mich das Söhnchen, das wir sozusagen in Berlin noch mit aus der Taufe hoben. Das karierte Hemd, das sie vor so vielen Jahren meinem Vater einmal zum Geburtstag schenkten, hat den Krieg überstanden und umhüllt noch immer gelegentlich farbenfreudig seine breite Brust. Nein, nein, sie sind bei uns unvergessen. Sie wollen sie wirklich wiederhaben. Auch Peter Zingler, den sie noch aus dem romanischen Café kennt, enger Mitarbeiter und Freund Ernst Rowohlts, der den Neuanfang mitorganisiert, schreibt ihr enthusiastisch von Rowohlts genialer Erfindung, den Rotationsromanen, die als günstige Rororo-Taschenbücher Weltliteratur für 50 Pfennige unter die Leute bringen. Wie gut würde ihr lyrisches Stenogrammheft in diese Reihe passen? Und was für ein Erfolg würde das werden? Endlich, der verdiente große Erfolg, der damals aus bekannten Gründen nur ein relativ kleiner war. Rowohlt wartet auf Kaleko. Und mit dem Verlag, so konnte man, wenn man wollte, heraushören, auch die Leser, auch das Land. Es war einfach zu verführerisch. Langsam lockern sich die Fesseln. Das Misstrauen wird kleiner, der Hass, die Angst. Und Steven wird langsam groß und selbstständig. Mit 16 hat er sogar schon einen ersten Dichterpreis gewonnen. Chemjo hatte endlich seine große Anthologie jüdischer Musik als Buch herausgebracht, für die er so lange gekämpft hatte, und Marc Chagall hatte das Titelbild dafür gemalt. Geld war zwar immer noch fast keins da, aber immerhin wurde Mascha Kaleko von der Bundesrepublik eine kleine finanzielle Entschädigung zugesprochen und eine ebenfalls kleine monatliche Rentenzahlung. Nein, eine Wiedergutmachung war das nicht, aber eine finanzielle Basis, auf der man aufbauen konnte. Sollte sie es wagen, ihre Verse wieder diesem Land anzuvertrauen und damit auch sich selbst? Denn dass sie ihre Verse nicht unbegleitet wieder erscheinen lassen wollte, das war ihr von vornherein klar gewesen. Sie würde dabei sein wollen, wenn ihre Karriere noch einmal beginnen würde. Sie würde mit ihrer ganzen Person, ihrem Charme, ihrem Glanz, ihrer Schönheit, ihrer Klugheit auf das Publikum und die Journalisten einwirken wollen, wie damals. Sie würde ihre Gedichte selbst leuchten lassen und vom Tod zum Leben zurückbringen. Und sie würde darüber sprechen, über die Jahre, die 1933 gefolgt waren, über die Verbrechen, das Leiden und die Ungeheuerlichkeit, dass sie und mit ihr alle Juden nach dem Willen der Deutschen nicht mehr leben sollten. Oh ja, sie würde darüber sprechen. Höre, Deutschland! Ihr Freund Kästen, der vor ihr nach Europa zurückgekehrt war, wies sie im Oktober 1955 illusionslos auf die Lage in Deutschland und die Reaktion der Deutschen auf Immigranten hin. Rückkehrer literarischer Natur werden im Allgemeinen in Deutschland sehr freundlich empfangen, wenn sie nicht von der lästigen Vergangenheit reden und vergeben und vergessen. Ich habe angegriffen und bin daher auch angegriffen worden. Ich will weder vergeben noch vergessen. Das bestärkte sie natürlich in ihren Zweifeln. Würde sie stark genug sein? Aber sie ist entschlossen. Sie will nur alles richtig machen. Ihrem Schutzheiligen, der nicht mehr lebt, widmet sie die Wiederauflage ihres Buches mit einem Gedicht. Wie ein Schutzschild aus dankbarer Erinnerung steht es an der Eingangspforte auf der ersten Seite.
Dem heiligen Franziskus vom Rowohlt Verlag anno dazumal. Dies Versbuch, lang vergriffen und verboten, widme ich dem Gedächtnis eines Toten. Franz Hessel, Dichter, Heiliger und Lektor, mein Schutzpatron und lyrischer Protektor, der milde tadelnd und mit strengem Lob das Stenogrammheft aus der Taufe hob. Er ruht voll Sanftmut und Melancholie in Frankreichs Erde, nah bei Sanary, und redigiert im Schatten edler Palmen fürs Paradies die allerneuesten Psalmen. Und wenn sein ferner Blick sich erdwärts neigt, dann lächelt er geheimnisvoll und schweigt.
Mascha Kaleko plant die Reise und das Erscheinen des Buches minutiös, nennt es ihren Schlachterplan. Im sanften Sturm will sie wieder ihren Platz erkämpfen. Ist sie schon übermütig? Sie fordert, dass sie Einnahmen aus Nebenrechten ihrer Bücher, wie Auftritte im Radio, direkt bekommt und nicht, wie es sonst üblich ist, anteilig mit dem Verlag verrechnet. Und sie verlangt als Erscheinungstermin den Februar 1956, obwohl Rowohlt andere Pläne hatte. Daraufhin hört sie lange vom Verlag, der vorher so eifrig schrieb, gar nichts mehr. Dann schreibt ledig Rowohlt endlich, man sei irritiert ob ihrer Forderungen, offenbar hatte man stattdessen Dankbarkeit erwartet. Gut, der Verlag geht auf ihre Wünsche ein. Dann will sie noch im letzten Augenblick ihre Biografie verändern. Sie hatte Geburtsdatum und Ort, wann immer es möglich war, im Unbestimmten gelassen. Wenn beides nötig war, machte sie sich 5 Jahre jünger und gab 1912 als Geburtsjahr an. Das galizische Chrzanów ersetzte sie dann durch den Geburtsort ihres Vaters, Schidlów. Wie der 13 Jahre ältere, im Exil verstorbene Josef Roth, wollte sie die galizische Herkunft gern verschleiern. Das Klischee der ärmlichen, bildungsfernen Ostjuden aus Galizien war auch in ihrem Kopf präsent. Als sie auf ihre letzten Forderungen im Dezember 1955 wieder nichts hört, will sie die Reise in letzter Sekunde absagen. Schließlich kommt am 16. Dezember das erlösende Telegramm. Ihr Leben, wie es im Buch erscheint, wird nach ihren Wünschen geändert. Erleichtert schreibt sie an ihren Freund und geschäftlichen Berater Felix Guggenheim, sie werde nun ihren halb gecancelten Platz auf der America wieder entcanceln. Sie ist so unsicher. Sie ist so unentschlossen und möchte doch entschlossen sein. Dann kommt Silvester. Steven und Remjo begleiten sie zum Hafen, Mascha geht an Bord. Sie winkt. Sind sie noch da? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Die America sticht in See. Ihre große Reise in die Vergangenheit beginnt. Kann es auch eine in die Zukunft werden? 3. Reise in ein Land, das es nicht mehr gibt. Sie hat beschlossen, tapfer zu sein. Sich vor allem in den Briefen, die sie an Remjo schickt, keine Schwäche, keine Verzagtheit zu erlauben. Die Mission, auf der sie sich befindet, ist auch eine für die ganze Familie. Wenn sie es schafft, die Augen vor der Vergangenheit so weit zu verschließen, zu glauben, dass ein gutes Leben in der Gegenwart und in der Zukunft wieder möglich ist, dann wird es auch für Remjo und Steven Glück bedeuten und Stabilität. Leben auf festem Grund. Dafür ist sie jetzt erstmal allein auf diesem schwankenden Schiff. Sie hat sofort, kaum war sie an Bord allein, eine Inderin angesprochen. »Ich lächelte ihr auf Sanskrit zu«, schreibt sie an Remjo. Die beiden werden Freundinnen für eine Überfahrt. Sie heißt Sita Dasu, ist gebildet, lebhaft, nett, stammt aus Neu-Delhi und hat gleich nach der Hochzeit ihren Mann für ein paar Jahre verlassen, um in Seattle Funktechnik zu studieren. Jetzt hat sie einen Abschluss und ist auf der Rückreise nach Indien zu ihrem Mann. Sie erzählen sich ihr Leben. Der erste Satz, den Mascha an Remjo schreibt, ist zunächst, es geht mir gut, in Großbuchstaben. Sie weiß, dass sie es deutlich schreiben muss. Sonst sucht er wieder Zwischentöne. Auch im dritten Brief schreibt sie wieder gut. Siehst du es, Remjolein? Meist schreibt sie ihn mit seinem Kosenamen an. Gut, also. Auf dieser Basis kann er beruhigt weiterlesen. Ihre Kabine teilt sie mit 3 dummen Ziegen, die nie im Leben ein Buch in der Hand hatten, eine Engländerin, 2 Amerikanerinnen. Ihr IQ ist 0,25. Auch sonst sind an Bord alle ziemlich doof-looking, das Essen scheußlich, immerhin die Menükarte sei prächtig, aber wer isst Karten? Mascha beschwert sich beim Kellner über beinahe alles. Das Wasser zu warm, das Steak zu kalt. Sie genießt es, das zu tun, auch weil der Steward sie, je mehr sie klagt, umso freundlicher behandelt. Er hält sie für eine wohlhabende Dame und sieht schon ein herrliches Trinkgeld voraus. Das Geld jedoch ist schon hier an Bord ein echtes Problem. Es fängt schon in der Silvesternacht an, wo Alkohol extra kostet, also trank ich nichts. Die anderen trinken natürlich und dann singen sie, naja, eher grölen sie alte deutsche Lieder. Ach du lieber Augustin und Mädel ruck an meine grüne Seite. Und Mascha, so schreibt sie, rückt lieber ab und wird dabei nicht sentimental, sondern nachdenklich. Plötzlich ist die Vergangenheit an Bord. Als sie mit einem Schweizer Ehepaar, das in Marburg lebt, ins Gespräch kommt, werden ihre Befürchtungen gegenüber der deutschen Gegenwart nicht kleiner. Die Deutschen, so klagt die Schweizerin, seien noch die Beleidigten und bemitleiden sich dauernd, dass die Welt ihnen zu viel angetan hat. Immerhin erzählt sie auch von einem jüdischen Ehepaar, das sich im Allgäu mit eigenen Händen ein Haus baue, um mit 65 wieder in die alte Heimat zurückzuziehen. Das gibt es also auch. Vor allem aber gibt es Langeweile hier an Bord. Dumme Ziegen in der Kabine, Deckspiele, auf die sie keine Lust hat, dämliche Damen überall, Busen draußen, Intelligenz drin. Immerhin gibt es in der Bibliothek einen Roman des amerikanischen Bayern Oskar Maria Graf. Das ist heimatlich und schön. Und dann sieht sie im Rauchersalon endlich eine Dame, die ihr sofort sympathisch ist und außerdem irgendwie bekannt vorkommt. You look familiar, or at least as if I should know you. Sie hat wirklich einen guten Blick, denn zwar kennt sie sie eigentlich nicht, aber die Züge des Gesichts kommen ihr aus dem Berlin von damals vertraut vor, genauer aus dem romanischen Café, wo sie Franz Hessels Freund zur Dichterin mit Buch gemacht hat. Die Dame ist die Cousine von Walter Hasenclever, einem der führenden expressionistischen Dramatiker der Weimarer Republik, ein guter Freund von Kurt Tucholsky. Seine Abrechnung mit der Vätergeneration, das Stück »Der Sohn«, war nach dem Ersten Weltkrieg eine Sensation gewesen. Er ist dann, wie so viele, im Exil umhergeirrt, dachte zunächst, in Italien eine neue Heimat gefunden zu haben, wurde aber, als Hitler 1936 nach Italien reiste, inhaftiert. Wieder freigelassen floh er weiter, kam zusammen mit Franz Hessel und all den anderen ins Lager Les Mille, wurde freigelassen und hoffte, vor den heraneilenden deutschen Truppen mit dem Zug an die spanische Grenze fliehen zu können. Als der Zug nicht kam, nahm er sich am 21. Juni 1941 das Leben. Der Zug ist dann etwas später doch noch gekommen. Etwas im Gesicht der Dame im Rauchersalon musste Mascha an ihn erinnert haben. Die Vergangenheit ist mit an Bord. Sita Dasu, Miss Hasenclever und Mascha Kalecko sind gemeinsam unterwegs nach Deutschland. Oft dachte ich, es ist nur ein Traum, schreibt Mascha nach Hause. Aber die drei Gongs, die zu den Mahlzeiten rufen, wecken sie immer wieder auf. Sie ist in der Wirklichkeit. Unterwegs nach Bremerhaven und irgendwann auch endlich Berlin.